Hoi und herzlich willkommen zum Wurzelgespräche-Podcast. Dein Podcast, wo wir mit spannenden Menschen den Blick zu ihren Wurzeln richten. Ein Podcast, der verbindet, inspiriert und zum Nachdenken anregt. Mein Name ist Jacqueline Jackie Baumann und ich freue mich, vielfältige Lebenswege, tiefe Einblicke und prägende Erfahrungen mit dir zu teilen. Ich darf heute im Appenzellerland zu Gast sein. Vor mir sitzt Evelyn Krapp-Schiebli von Strichpunkt. Und da kann man sich jetzt vielleicht im Moment noch nichts darunter vorstellen, aber am Ende des Gesprächs wisst ihr denn ganz genau, um was das da alles geht bei dem Strichpunkt. Evelyn, danke vielmals, darf ich heute hier bei dir im schönen Appenzellerland sein.
Ja, das freut mich sehr. Kommst du auf Besuch bei mir heute?
Ja. Vielleicht, um da gerade mal anfangen, Strichpunkt, vielleicht musst du noch gar nicht so fest in die Tiefe gehen, aber was ist so das Erste, wenn du den Namen, den du dir ausgesucht hast, unter anderem für deine Projekte, was fühlst du so ein bisschen, wenn du an den Strichpunkt denkst?
Ja, der Strichpunkt, das ist einerseits ein Satzzeichen, das ich sehr gerne habe, das man heute aber fast nicht mehr verwendet.
Das stimmt.
Und für mich ist es ein Raumöffner.
Das ist super, dass wir das am Anfang gerade besprochen haben und den Raum so geöffnet haben. Und dann fahre ich nämlich gerade mit meinem Raumöffner weiter und frage dich, wo sind denn deine Wurzeln eigentlich oder wo spürst du in deinem Leben tiefe Wurzeln?
Ja, ich weiss gar nicht, ob man bei mehr von Wurzeln könnte reden, die mit Herkunft oder mit einem Zuhause verknüpft sind. Wenn ich zurückschaue, dann habe ich eher den Eindruck, dass meine Wurzeln an einem anderen Ort zu suchen sind. Ich war als Kindskind schon viel allein draussen. Ich bin an einem Bahndamm aufgewachsen, in Fussnähe von der Aare. Und ich erinnere mich an Gräser, die im Wind gewogen sind, an Feldwitwenblumen, an Tiere, die ich gefunden habe, an Blindschleichen, Schnecken und Steine oder an Geruch, wenn es gewittert hat, an Donner oder an das Blaugrau von den Aaren. Manchmal war es etwas grün, das Rauschen vom Wasser. Weil, als ich etwas älter war, habe ich mich viel am Flussufer herumgetrieben. Und ich bin gerne dort gesessen und habe diesen Wasserbewegungen zugeschaut, wie die Muster gemacht haben auf der Oberfläche. Und ich glaube, meine Wurzeln sind dort, dass ich mich sehr umschlossen gefühlt habe von der Natur. Dass ich mich dort aufgehoben gefühlt habe. Dass die verlässlich war in ihrem Jahreskreis. Ja, ich war einfach so ein stilles, neugieriges Kind und habe draussen Anregungen gefunden. Ich konnte beobachten und habe mir dann auch vieles selber erklären.
Ist die Stille, weil du jetzt gerade erwähnt hast, du bist ein stilles Kind gewesen, ist das etwas, wo du als angenehm, wenn du dich jetzt erinnerst, ist das für dich ein angenehmes Gefühl gewesen, die Stille mitzubringen? Oder wenn ich mich jetzt so erinnere, es ist auch etwas, wo man dann sagt, es ist so ein stilles Kind und es hat dann schon so ein bisschen eine Bewertung drin. Ist das etwas, wo du findest, ja, das ist, habe ich eine schöne Erinnerung daran oder hat das manchmal auch zu Herausforderungen geführt in der lauten Welt?
Ich glaube, nein, ich mag mich nicht erinnern, dass ich das gehört habe, dass ich ein stilles Kind war oder so. Für mich war es eine wichtige Qualität, um beobachten zu können. Das ist auch heute, wenn ich mit Kindern arbeite. Ich tue das nicht. Das ist einfach so. Ich glaube, es gibt Kinder, die eher still sind und andere Kinder, die eher von sich aus mehr. Ich weiß auch nicht, Redebedarf haben oder Mitteilungsbedarf vielleicht. Ich werden das auch nicht. Aber ich glaube, ich habe früher angefangen zu beobachten und ich habe mir Zusammenhänge durch das erschliessen können, durch das Beobachten.
Mm.
Und ich glaube, dass auch dort mein Interesse am Verstehen entstanden ist.
Was ich jetzt auch rausgehört habe, ist natürlich Natur sehr rausstechend als Verbindungspunkt. Aber du hast jetzt auch ganz schön beschrieben, ich war so richtig drinnen, Farben, Muster, Strukturen. Also da hat es schon ganz viel von dem drinnen, wo du dann in deinen Rucksack auch auf deinem beruflichen Weg oder allgemein auf deinem Lebensweg gepackt hast. Also auch noch spannend, da findet sich schon ganz viel Element wieder, wenn du jetzt so ein bisschen den Einstieg zu diesen Wurzeln eigentlich geteilt hast.
Ja, das stimmt. Ich habe das dann später, ich habe zwar an einem ganz anderen Ort gestartet, aber ich habe dann später noch mit Natur im weitesten Sinn, aber vor allem mit Gestaltung gearbeitet. Mhm. Ja.
Würdest du uns noch kurz sagen, wo hast du denn gestartet? Wirklich, du hast vorher schon mit mir an einem ganz anderen Ort, wo man es jetzt nicht erwarten würde.
Ja, ich habe ursprünglich ein KV auf der Bank gemacht. Genau, das hat sich familiär so ergeben. Genau.
Und dann, wo war der erste beruflich Abzweiger, der dann eher so ein bisschen in die gestalterische und vielleicht pädagogische Welt gefunden hast?
Ja, genau. Ich habe noch ein Jahr auf der Bank gearbeitet. Weil ich gefunden habe, ich möchte jetzt schon gleich noch ein bisschen tiefer hineinsehen. Ich habe gewusst, das ist nicht meine Welt.
Mm.
Ich habe eigentlich schon als Kind gewusst, dass ich mit den Menschen oder mit Natur arbeiten möchte. Also für mich ist so Gärtnerin in Frage gekommen. Oder, ich habe das gar nicht so genau gewusst, was ich eigentlich noch wollen als Kind. Ich habe jetzt nicht... Manchmal hört man ja von Kindern, dass sie immer gesagt haben, ich will dann das und das einmal lernen.
Mm-hmm.
Das habe ich nicht so recht gewusst. Ich habe einfach gewusst, also, ja, mit Menschen. Und ich habe dann als zweiten und gestalterischen Beruf gelernt. Ich habe Lehrerin für Textilswerke gemacht. Und dort bin ich dem Material so begegnet und dem Verstehen, wie etwas funktioniert. Wie man etwas selber herstellen kann. Aber dann auch später als Familienfrau, wo ich dann gerne Pflanzen, Wildpflanzen gesammelt habe. Und dann wieder die Natur mehr reinkommt, zubereitet. Oder auch einen Garten, einen grossen Garten hatte oder immer noch habe.
Ja. Durch die verschiedenen Stationen durch, eigentlich hätte ich da dann so ein bisschen begleitet hatte, wie du jetzt sagst, als Familienfrau, wo man dann vielleicht auch andere Aufgabenbereiche ausgeprägter hat oder auch von der Zeit her vielleicht nicht gleich wie jetzt im beruflichen Kontext. Aber dann eben so einen Garten zu haben und Wildpflanzen, da hast du dich einfach interessiert auch für das alles oder hast du es dann integriert in dein tägliches Leben aus eigenem Interesse oder eigenem Wohlgefühl, wo es dir gegeben mit dem Garten? Oder wie war das so ein Garten entstanden ist oder du dich mit Wildpflanzen auseinandergesetzt hast?
Ja, ich glaube, das ist wirklich auch schon... Der Ursprung hat es in der Kindheit. Weil ich immer draußen war und immer um die Pflanzen herum war. Mhm. Es hat sich eine Verbindung gebildet zu diesen Pflanzen. Und ich habe sehr gerne... Zweige und Blumen gesammelt oder Steine verschlagen, weil es mich einfach wundergenommen hat, wie das in diesen Steinen aussieht.
Auch wie das Interesse und das Wollen verstehen.
Ja, ja. Genau. Und ich habe dann die Sachen heimgeschmuggelt in die Wohnung und habe dann als Primarschulkind habe ich dann ein Buch gehabt, «Was blüht denn da?» Ein Klassiker, was es heute immer noch gibt. Genau. Und habe dann angefangen anzuschlagen, wie die Pflanzen heissen und habe selber Herbarien angelegt. Ja, einfach gerne Pflanzen gesammelt.
Mm.
Ja, das Sammeln.
hat sich als Erwachsene die Stille auch noch mit ins Leben integriert? Also hast du das schon auch immer in dir reingetragen, dass du so den Raum für die Stille oder eben mal für dich in Ruhe können sein, da hat sich dann weitergezogen gehabt?
Mhm. Ja, also ich tue heute gerne noch beobachten oder sammeln und beobachten. Das Beobachten ist auch eine Art des Sammeln. Früher habe ich mehr Gegenstände gesammelt. Also ich tue heute auch noch etwa Pflanzen sammeln. Oder?
Ja, bei mir liegen da gerade ein paar schöne Steine zum Beispiel.
Ja, genau. Ja, ja, oder Stäckchen oder irgendetwas, genau. Aber ja, es sind heute vielleicht auch mehr Gedanken, die ich sammle. Oder ein schönes Papier oder... Ja, genau.
Dann bist du Lehrperson für textiles Werken gsi, hast dort noch gearbeitet und dann ist irgendwo der Schritt gekommen, dass du noch weiter hast wollen in dem Gestalterischen hineingehen. Wo war der nächste Schritt nachher gsi?
Der nächste Schritt war, dass ich nachher Heilpädagogik studiert habe. Und zwar habe ich einerseits, also ich habe dann einfach für mich privat weitergestaltet und habe aber gewusst, ich will nicht mit grösseren Gruppen arbeiten, sondern eher mit einzelnen oder mit kleinen Gruppen. Und darum bin ich dann auch auf die Heilpädagogik gekommen. Es ist auch dort das Beobachten und Wellen verstehen. Das hat sich auch dort dann weitergezogen. Jetzt nicht in dem Sinn, wie mit dem Material oder wie etwas hergestellt wird, sondern dort ist es mehr darum gegangen, wie kann ich dem Kind begegnen, dass ich ihr Lehren bestmöglichst kann unterstützen und verstehen, wie sie denken. Also wie, dass sie an eine Aufgabe hingehen und ja, wir können zu orientieren, wo, auf welcher Ebene denken sie denn jetzt gerade? Wie kommen sie auf das Resultat? Also das Resultat an und für sich finde ich sehr sekundär. Primär ist es wichtig zu wissen, wie kommt man überhaupt? Also was vollzieht sich denn überhaupt im Geist, also im Denken vom Kind? Und dort ist dann wie auch ein Nachzeichnen oder ein Verstehen können von diesen Denkbewegungen vom Kind.
Also es ist so der Weg auch, da wo dich interessiert, also so ein bisschen da wo dazwischen ist, wenn ich mich jetzt so auch ein bisschen reinspüre, oder? Also es ist so vom Anfang, wo irgendetwas als Impuls gegeben wird und dann eben Lösungsweg und der Zwischenweg ist dann da, wo vielleicht auch da drin enthalten ist, wo vielleicht wichtig ist, oder? Wenn du jetzt das so erzählst, wenn ich mich auch an meine Schulzeit erinnere oder jetzt auch jetzt vielleicht auf Schule schaue, ist jetzt meine Meinung oder meine Sichtweise, auf das wird manchmal ein bisschen wenig Wert gelegt. Oder? Also so der Zwischenweg finde ich jetzt auch schön, dass du sagst, man gibt dem wie so ein bisschen den Raum, damit man versteht, wie das Kind denkt und wo die Wege im Kopf, im Geist durchgehen. Oder? Mhm. Um da dann daraus wieder, manchmal reicht es ja vielleicht schon zu erkennen, wo die Wege durchgehen, um vielleicht den eigenen Weg wieder finden, um an die Lösung zu kommen oder zum irgendwo an einen Ort hinzukommen. Wie gehst du vor, wenn wir jetzt da gerade drinnen sind, wenn ich mich so reinspüre, wenn ich jetzt bei dir wäre in einer Therapiesession und du würdest dich jetzt in meine Gedankenwelt wie auf den Weg machen, um herauszufinden, wie ich denke oder wo ich stehe. Wie gehst du vor? Unter anderem, also ich meine, du hast da ganz verschiedene Tools, aber was ist da vielleicht so eine Möglichkeit, um dem so einem Kind oder jetzt mir, wie helfen in Zukunft vielleicht einfacher auf Lösungen zu kommen?
Wenn ich in der Schule arbeite als Heilpädagogin, dann fordere ich Kinder viel dazu auf, dass sie laut denken. Dann sage ich ihnen, komm, denk mal laut, was machst du jetzt? Und dann als nächstes und der nächste Schritt. Das Das ist sicher ein Punkt, den ich finde, ja, mal. Oder wo dann Kinder dann sich plötzlich selber gehört reden und dann findet, nein, das ist nicht, so komme ich, glaube ich, nicht zum Ziel. Oder dass ich einfach auch weiss, wo ist das Kind jetzt genau und ich ihm auch eine Rückmeldung geben und weiss, wo das alles dann ja, nicht richtig abzweigt ist. Genau. Und das andere ist das Visualisieren. Und das Kind viel auch aufzeichnet, was das sie im Kopf haben, was für einen Weg. Also gerade in der Mathe zum Beispiel finde ich sehr wertvoll, wenn Kind aufzeichnet. Ja. Und Strategien. Einfach Strategien von. Aber zum Beispiel das Visualisieren, lesen, die Aufgabe lesen und dann mal aufzeichnen zuerst. Was muss ich genau wissen? Oder was weiß ich schon und was muss ich am Schluss wissen? Genau. Das zeigt dann haben wir schon viel.
Ist das für dich selber auch, wo du die Ausbildungen gemacht hast und die Strategien gelernt hast, hast du dann nochmal von einer anderen Sicht gesehen, vielleicht auch von deinem Lernweg her? Oder was hat das mit dir gemacht, wo du in diesen Prozess, wenn man macht die Ausbildung immer dann auch mit sich selber die Prozesse durch und merkt, also ist es mir immer gegangen, merkt dann erst einmal, was passiert, wenn man Sachen anwendet. Kannst du da noch so ein bisschen hineinfühlen, was hat es mit dir gemacht, wo du da so gewisse Bereiche kennengelernt hast?
Ich glaube, jetzt bei der Heilpädagogik ist es so gewesen, ich hatte den Schwerpunkt Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung. Und dort ist es viel um Entwicklung gegangen. Und schon auch, also das sehr handlungsorientierte, selbst vermittelt werden, weil, ja, das ist ja, möglichst viel praktisch. Aber ich glaube, jetzt so in meiner Tätigkeit als Heilpädagogin an der Volksschule ist es mehr meine eigenen Erfahrungen als Kind. Also ich war jetzt nicht das Kind gewesen, wo sehr ring durch die Schule gegangen ist. Und ich glaube, das sind ein Stück weit auch die Strategien, die mir gefehlt haben als Kind, wo ich dem Kind jetzt teilweise vermittle.
Wie schön. Ja. So, wo du dann auch manchmal so vielleicht denkst, oh, hätte ich das vielleicht im Rucksack gehabt, das hätte mir auch gut tun, so vom Gefühl her.
Ja, genau.
Wie ist es denn gekommen, dass du denn vom Schwerpunkt Menschen mit Beeinträchtigung zu den Kindern gekommen bist, wo du jetzt vor allem tätig bist? Ist da irgendein Abzweig gewesen, oder hat sich das einfach irgendwie dann so ergeben?
Ja, das hat mit dem zu tun, dass ich an einer heilpädagogischen Schule gearbeitet habe, zwischendurch ein paar Jahre. Und ja, mich hat das einfach sehr interessiert, weil ich gefunden habe, die Entwicklung ist ja sehr ähnlich wie bei einem Kind, das sonst also kognitiv nicht beeinträchtigt ist, einfach viel langsamer. Und dann nicht so homogen. Ja.
Langsamkeit finde ich gerade ein Thema, wo, oder vielleicht geht das einfach jetzt gerade mir so, wo ich das Gefühl habe, es wird immer relevanter oder wieder eben so schnell wie alles ist. Ist Langsamkeit, glaube ich, da, wo wir alle wieder mehr dürfen lernen oder auch uns mehr damit anfreunden. Also wenn man da die Schnelligkeit dann mal rausnimmt von dem allem, was rundherum ist, haltet man es ja manchmal fast nicht mehr aus, zum langsam sein, habe ich manchmal das Gefühl. Und jetzt gerade, wo du gesagt hast, so die Langsamkeit, das heisst, wir können uns ja alle vielleicht etwas gerade abschauen von Menschen, die gezwungenermassen vielleicht auch langsamer dürfen durchs Leben gehen. Also ich hatte da gerade irgendwie so das Gefühl gehabt, vielleicht ist ja genau da, wo wir uns alle gerade abschauen können. Vielleicht da mal einen Gang zurückgehen und die Langsamkeit vielleicht auch wieder in unser Leben irgendwo integrieren und vielleicht mal von einer anderen Seite her etwas dann auch angehen in dieser Langsamkeit. Wie erlebst du das sonst so in deinem normalen, privaten Leben, wenn du jetzt so Menschen begegnest, irgendwie, wo siehst du viele Menschen, also man kann ja nie alle über einen Kamm scheren, aber ich finde, man merkt ja so eine Tendenz, manchmal auch gesellschaftlich, Was hast du das Gefühl, würde denen vielleicht auch aus deiner Arbeitswelt gerade gut tun?
Mhm. Ja, ich glaube, wenn man ein bisschen langsamer durchs Leben geht, dann hat man auch Zeit zum Staunen.
Mhm.
Und das ist vielleicht etwas, was in gewissen Leuten abhanden gekommen ist.
Mhm.
Einfach Zeit, den Moment einfach zu haben und etwas können anzuschauen und zu staunen. Also gerade in der Natur.
Mhm.
Einen Spaziergang machen. Oder einfach auch mal aus dem Fenster raus schauen und nur zu sehen, wie ein Vogel vorbeifliegt. Mhm. Das zu registrieren. Ja. Und dann vielleicht auch Gedanken zu registrieren, die gerade mit dem zusammenhängen. Oder wie warm das die Luft gerade ist draußen. Ja, genau.
Es tönt so einfach, wenn du es jetzt so sagst. Aber vielleicht jede und jeder, der jetzt gerade zuhört, überlegt euch mal, wenn ihr das letztes Mal wirklich gemacht habt. Also das sind ja wirklich so... Aber als Kind mag ich mich auch noch an die Momente erinnern, wo ich einfach am Bach gesessen bin und einfach einmal so wahrgenommen habe, weißt du, um mich herum, wie fühlt sich das Wasser an und so in meiner eigenen Welt eigentlich auch, ohne Ablenkung irgendwie. Aber eben so... Im normalen Alltag passiert das eher weniger. Du hast jetzt zwar gesagt, du sammelst noch öfters mal in der Natur Sachen, beobachtest immer noch viel. Du hast die Momente ja schon bewahrt, so wie das tönt, oder? Wo du wirklich die Langsamkeit und die Ruhe auch in deinem Alltag, oder? Du hast vorhin zu mir zwar gesagt, du hast den Alltag nicht so gerne.
Ja, das stimmt.
Probierst es zu vermeiden in dem
ja,
Sinn.
Ja, das stimmt. Ja, ja, der Alltag. ich bin wieder langsamer geworden, ich muss es so sagen. Also, wir haben 4 Kinder und es ist immer viel gelaufen. Wir haben beide gearbeitet, mein Mann und ich. Also, immer geschaut, dass wir nicht viel mehr als 100% arbeiten miteinander. Dass auch jemand bei den Kindern können sein konnte. Aber es ist doch viel, viel gelaufen. Denn und jetzt, so in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, doch, ich habe wieder ein bisschen die Langsamkeit gefunden und ja, das Sammeln, das du vorher angesprochen hast, oder auch wieder mich selber ins Staunen zurückversetzen
können,
wo vorher einfach nicht so Raum hatte. Also schon mit eigenen Kindern, die aufwachsen, sich entwickeln, das ist auch sehr ja, zum Staunen, wie so kleine Menschen irgendwann erwachsen werden.
Hm.
Aber ja, Staunen draussen und eben Sammeln, was du vorher wieder angesprochen hast, ja, die sich die Zeit zu nehmen, um können draussen sein und staunen im Moment. Und eben auch etwas von diesen Momenten mitzunehmen.
Hm.
Das ist auch dann ein Sammeln. Ja.
Ist das aber so ein bisschen Trainieren gewesen, wo du jetzt von deiner einen Phase im Leben mit deinen Kindern und dann loslassen, wo dann vielleicht das Letzte auch noch mal so ein bisschen weggeflogen ist, ist immer so schön mit dem Bild von einem Nest. Ist das Ring wiederkommen oder hast du da schon auch wieder so ein bisschen antrainieren müssen, dass du dir die Zeit lassen, um in das Staunen hineinzukommen und in das beobachten und dir die Zeit geben und nicht vielleicht deinen Kindern die Zeit schenken?
Mhm. Ja, nein, das war nicht schwierig gewesen, weil irgendwann, ich mag mich noch sehr gut erinnern, ich hatte einfach lange Arbeitstage und ich bin immer sehr schnell unterwegs, also zu Fuß wirklich, in einem zügigen Schritt. Und irgendwann, ich war dort 40 schon, habe ich gemerkt, bin ich bei einer Unterführung durchgelaufen, eine Uhr. Und dann plötzlich habe ich so für mich gedacht, das tut mir nicht mehr gut, immer so rumhetzen. Und das Staunen können, ich habe das schon immer mitgenommen, aber es war einfach nicht so im Vordergrund. Mm. Im Garten staune ich auch, oder habe ich auch immer viel gestaunt, was da vorbei krabbelt oder vorbeifliegt oder wie schnell jetzt sich die Blätter entfaltet haben. Aber es ist jetzt schon viel mehr wieder im Vordergrund. Können sich Zeit nehmen und ja, auch gewissen Gedanken nachzuhängen.
Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt, aber es gibt doch irgendwie so ein Zitat von der Pippi Langstrumpf, dass man sich irgendwie immer so Zeit nimmt, um einfach mal aus dem Fenster zu schauen und nichts machen oder so ein bisschen, irgendwie so im Sinnbild davon. Und da ist schon so, es tönt so leicht und einfach, aber ich denke immer so, wenn man da kann, dann kann man auch so viel. Also wenn man da schafft, um sich den Raum nehmen oder gehen und einmal weg von eben all dem Input, dann hat man schon viel. Hat man schon viel bewegt.
Mhm.
Wo war der Moment gewesen, wo du Strichpunkt, wo du hast vorher schon so ein bisschen im Einstieg gesagt, das ist dein Türöffner. Wo war dein eigener Türöffner gewesen zu dem Strichpunkt? Oder vielleicht hat es vorher noch etwas gegeben, wo ich jetzt auslassen habe, wo du dann Heilpädagogik gemacht hast. Also, wo ist es denn weitergegangen für dich? Vielleicht mehr so gut. Dass wir nicht den Rotfaden verlieren.
genau, dass wir das im Weg genommen. Ja, nach der Heilpädagogik. Ja, im Verlauf der Heilpädagogik kann ich immer mehr Eltern und Lehrpersonen beraten und habe dann dort einfach gemerkt, ich will diesen Menschen nicht als Fachperson mit Wissen, mit viel Fachwissen begegnen, sondern so begegnen, dass ja sie die Experten sind für ihre Elternschaft oder für Pädagogik. Und das so auch wahrzunehmen. Und ja, je nachdem, was für Gedanken, dass denn mir dort entgegengekommen sind oder was für Glaubenssätze, mit ihnen dann auch zu ergründen. Woher kommt denn das? Genau. Und dann habe ich dann einen Master in psychosozialer Beratung gemacht und habe dann dort wieder gemerkt, dass wenn man über ein Problem oder über herausfordernde Situationen redet, dass das oft gar nicht zu einer nachhaltigen Veränderung führt. Weil oft wird Verstehen mit viel Nachdenken und die Worte fassen gleichgesetzt. Und das war dann der Moment, wo ich gemerkt habe, Reden allein ist nur das Halbe.
Mhm.
Ja. Und so bin ich dann zu der Kunsttherapie gekommen. Genau.
Und da schließt sich wie so ein erster Kreis auch, weil du angefangen hast, zu erzählen eben von deinen Wurzeln, hat es ja eben schon ganz viel Bilder mit Struktur und Farbe und so drinnen gehabt. Und spannend, dass dann da dort wieder irgendwie noch mehr mit reingekommen ist. Mhm. Wie war das, die Ausbildung zur Kunsttherapeutin?
Ja, das ist ein hochspannender Prozess gewesen. Und obwohl ich ja dort auch schon älter bin und auch durch die anderen Aus- und Weiterbildungen schon viel mein Leben reflektiert haben, haben sich auch dort wieder sehr spannende Prozesse gezeigt. Und ich habe auch selber erlebt, dass wenn ich dann gestaltet habe in dieser Weiterbildung, dass gewisses erst sichtbar worden ist, wenn man es eben hingelegt hat oder aufgemalt hat oder einfach auf eine Art und Weise dargestellt hat. Und dann nachher hat man damit arbeiten können. Dann hat man etwas verändern daran, etwas verschieben oder etwas ergänzen, was dann oft zu einer anderen Perspektive geführt hat. Ja.
ich finde es so schön, das Bild zu haben, das du jetzt gesagt hast. Oder ich, vielleicht anders gesagt, ich kenne das sehr gut, dass man, wenn man das Problem erkennt, da im Kopf probiert, so lange zu analysieren und hin und her zu zerdenken, bis man vermeintlich eine Lösung findet. Aber ich habe festgestellt, ich bin am Mensch, es erkennen wichtig, aber nachher die Lösung ergibt sich eigentlich bei mir nicht unbedingt über den Verstand oder im Kopf. Und dann so da vom Kopf in Handlung kommen oder vom Kopf dann eben irgendwo Verkörperung durch etwas, wo man dann erschafft zu haben, da reguliert einfach auch das Nervensystem dann nochmal anders. Oder man kann es dann auch wirklich, es ist dann eben nicht so, wir sind ja eh schon sehr viel im Kopf und es passiert sehr viel innen drin, aber das dann auch wieder nach außen zu lassen, das ist ja dann auch so, wo du da jetzt erzählt hast, fühlt sich so befreiend an dann auch, einfach auf der körperlichen, also man bringt die Ebene dann auch nochmal mehr zusammen, oder so körperliche, physische Ebene, mentale Ebene, energetische Ebene. Ja,
und Gefühlsebene.
Ja.
Ja, genau.
Hast du schnell dann angefangen mit dem auch arbeiten, oder wie hat sich das dann so entfaltet?
Ja, ich habe dann ziemlich bald meine erste Praxis aufgetan, ja. Also ich habe ja vorher schon mit Leuten gearbeitet, aber einfach mehr auf der beratenden Ebene. Und ja, es ist, meine Praxis hat einen Strichpunkt geheissen, genau, sie heisst immer noch so. Ich habe sie jetzt einfach gezügelt in der Zwischenzeit. Aber ja, es kommt eigentlich gar nicht so darauf an, ob man die Leute mehr beratet oder ob es... Ich arbeite einfach mit Leuten, die im Moment gerade an einem Punkt stehen, dass sie merken, ich muss irgendwie... Ich habe gerade eine Krise oder es ist gerade herausfordernd für mich oder was auch immer. Und das kann auf der privaten Ebene oder auch auf der beruflichen Ebene sein. Genau. Und ich arbeite auch viel mit Kindern und mit Jugendlichen. Dann eher kunsttherapeutisch. Ja, genau. Strichpunkt zu dem bin ich gekommen, weil, wie ich schon gesagt habe, das ist ein Satzzeichen und ich finde, das ist sehr, das wird vernachlässigt. Es ist ein Raumöffner. Und ein Strich und ein Punkt, das sind eigentlich die kleinsten Elemente, wenn man malt, wenn man zeichnet oder auch wenn man schreibt. Und Schreiben gehört für mich ganz fest auch in so, wie ich arbeite. Ich tue sehr gerne mit den Leuten auch schriftlich reflektieren oder tue die Leute gerne dazu ermutigen oder auch am Anfang vielleicht noch ein bisschen anleiten, wie dass man kann Schreiben im Alltag einbinden und sich selber reflektieren. Oder in einer Herausforderung begegnen.
Von Hand, oder ist das für dich zweitrangig, ob man von Hand mit Stift auf Papier schreibt oder ob man es am Computer macht?
Also man weiß aus der Forschung, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Also die Bewegung, wenn Kinder am Lehren sind, dann sage ich immer, schreiben sie auf. Also gerade wenn sie Fremdsprachen lehren oder so, das finde ich ganz wichtig. Wenn man sonst schreibt, so ein reflektierendes Schreiben, oder wenn man irgendeinem Problem begegnen will oder in einer Herausforderung, dann ist es sicher schön, wenn man kann von Hand schreiben kann. Aber es sind auch viele Leute, die sich gar nicht mehr so gewöhnt sind, von Hand zu schreiben. Und dann ist es streng. Und dann kann man auch mit dem Computer schreiben. Das spielt, ja.
Seinen Weg dann finden. So
ja, ich glaube, also in dieser Art zu schreiben, finde ich es jetzt nicht. Ich glaube, dort steht einfach Schreiben, das Gedanken aufs Also Gedanken aufs Papier zu bringen, finde ich wichtiger als zu denken. Auch, das ist ja dann hinter euch, wenn man dann fast einen Krampf hat in der Hand und findet, oh nein, ich mag fast nicht mehr. Und es würde so viel raussprudeln noch aufs Papier.
Wie erlebst du da? Fällt es den Menschen, die zu dieser Praxis kommen, leicht oder ist es sehr unterschiedlich?
Ja, das ist unterschiedlich. Also gerade ich halte aber immer einen Moment inne. Ich schaffe mit gewissen Leuten schaffe ich wirklich als Kunsttherapeutin und mit vielen Leuten schaffe ich aber mehr so in der Art von Beratung, Coaching. Und dort brauche ich einfach kunsttherapeutische Methoden zum Arbeiten. Und viele Leute sagen, ich kann nicht malen oder ich kann nicht zeichnen. Und ich bin jetzt auch nicht die super gut kann zeichnen, überhaupt nicht. Und ich habe auch meine Mittel, wie dass ich mich gestalterisch oder wie dass ich in einer Herausforderung kann gestalterisch begegnen kann, so, dass es für mich machbar ist und ich nachher finde, mal, ich habe etwas gestaltet und nicht nachher finde, oh nein. Also es geht ja gar nicht darum, dass man nachher findet, das ist schön, sondern wichtig ist, dass man mit dem, was man darstellt, kann arbeiten kann, schlussendlich. Das ist wie ein Proberaum oder ein Handlungsraum, wo man schauen kann, was passiert jetzt da, wenn ich das und das verschiebe. Und ich arbeite einfach viel mit Papier, aus Zeitschriften oder aus Zeitungen in der Collagentechnik. Also da braucht man nur ein bisschen altes Papiermaterial und ein Leim. Das ist eigentlich alles. Die gerne schneiden, können auch eine Schere nehmen. Das ist manchmal auch hilfreich. Aber man kann auch reissen. Ich reisse eigentlich immer. Ja.
Wir haben im Vorgespräch eben gerade, oder ich habe mich da gerade sehr angesprochen gefühlt, weil ich genau eine von diesen Menschen bin, die sagt, ich kann überhaupt nicht zeichnen und ich würde eigentlich gerne das können. Oder ich bewundere immer auch Menschen, die das so gut können. Und mich das schon jahrelang auch immer wieder eingeholt hat, wenn ich doch gemerkt habe, das würde mir gut tun, zum kreativ wirken, auf welche Art auch immer. Aber irgendwie immer so der Glaubenssatz da war, ich bin nicht kreativ oder ich kann das nicht gut. Und wie du jetzt auch sagst, es muss ja eigentlich auch nicht bewertend gut sein. Also es gibt nicht richtig oder falsch, aber aus dem Alten rauszukommen. Begegnest du dem auch oft in der Praxis, dass dann erwachsene Menschen da nochmal richtig fest in ihre Kindheit zurückkommen, wo es halt vielleicht bewertet worden sind? Oder vielleicht ist es ja nicht mal eine Aussage von jemandem gewesen, sondern einfach ein Vergleichen mit anderen, die es vielleicht besser können? Oder?
Ja, ja, sicher, klar. Und da denke ich, ist es meine Aufgabe, um diese Methoden zur Verfügung zu stellen, wo die Menschen, die zu mir kommen, damit können experimentieren. Also ich arbeite sehr gerne mit Zufallstechniken auch. Mit Tropfen oder mit Kritzeln.
Wo man gar nicht so viel kann selber...
Ja, wo man gar nicht so viel selber kann steuern kann, schlussendlich. Weil vieles ist ja im Vorbewusstsein schon. Und man kann es einfach nicht formulieren. Oder noch nicht. Und ja, ich finde immer, Kunsttherapie hat auch so ein bisschen wie etwas. Es ist manchmal wie so ein bisschen magisch, weil dann erkennt man es plötzlich. Wenn man dann das Gestaltete anschaut und ja, da habe ich schon viel erlebt. Oder auch bei mir selber, dass man plötzlich eine Erkenntnis hat, ja, wo schon im Unterbewusstsein geschlummert hat und einfach noch nicht ins Bewusstsein gekommen ist. Ja.
Du wendest das in dem Fall immer noch oder auch viel für dich selber an. Ich finde das auch immer so schön zu wissen. Du gibst das weiter, aber es ist eine Technik, wo du merkst, sie tut dir selber gut und du gibst dem selber Raum in deinem Leben, um da auch so ein bisschen experimentieren und dich führen lassen, was braucht es gerade? Oder ist das etwas, wo du jeden Tag nutzt? Oder wie muss ich mir das vorstellen, in deinem Alltag, wie hat Kunsttherapie sich da irgendwie etabliert?
Mhm. Ja, ich glaube, ich würde nie etwas mit Leuten ausprobieren, was ich nicht selber ausprobiert habe.
Mhm.
Ja, das wäre mir... Es ist sonst schon ein Wagnis, so mit Menschen zu gestalten und dann schauen, was passiert.
Mhm.
Ich weiß ja nicht, was das beim anderen auslöst, in dem Sinn. Ja, darum, ich will nie etwas ausprobieren, was ich nicht selber weiß. Und ich brauche es selber, ich würde sagen, fast jeden Tag, im Alltag. Ja, ich gestalte wirklich fast jeden Tag etwas für mich. Sei es, um einen Tag anfangen oder abschliessen. Ja, einfach auch zum Reflektieren. Ja.
Finde ich jetzt so schön, dass du das so sagst, weil manchmal stellt man sich ja auch so etwas Grosses, Aufwendiges vor. Also da kann es ja auch mal sein, dass man irgendwie so eine grössere Kunstform wählt oder etwas, das mehrere Stunden Zeit braucht. Aber so da, wo ja wirklich meistens so am meisten, oder wo ich merke, wirkt bei mir am meisten, ist so kleine Sachen, die man auch vielleicht schnell mal anwenden kann, oder? Also wie du sagst, so ein Ritual am Morgen oder Abend, wo dann nicht extrem aufwendig ist und zuerst musst du 10 Sachen führen rum und nachher wieder aufräumen, bevor du am Morgen zum Haus ausgehst. Also gibt es in dem Fall auch so einfache Tools. Hast du uns da vielleicht 1, 2 an die Hand, wenn man vielleicht könnte, sich selber auch so kunsttherapeutische Tools in den Alltag mit reinnehmen?
Ja, jetzt gerade in einer Zeitschrift zum Beispiel ein paar Papierschnipsel rauszureissen und zum Schauen, was passiert denn, wenn ich jetzt die miteinander in Verbindung bringe. Es sind so viele Themen, die einem, oder ich weiß nicht, ob es anderen Menschen auch so geht, wie mich beschäftigen immer so viele Themen. das Individuum zu sein oder in Gemeinschaft zu sein oder und dann das aufs Papier zu bringen, also sich auch zu fragen, was beschäftigt mich im Moment, Nähe oder Distanz. Oder und dann einfach mal ausprobieren mit diesen Papierfetzchen und schauen, wie viel Nähe mag es denn leiden oder mit wie viel Distanz würde ich mich wohlfühlen. es gibt x, also man kann das auf x Varianten ausprobieren oder auch einfach etwas aufkleben und schauen, was kommt mir jetzt da entgegen? Was gehen mir für Gedanken durch den Kopf, wenn ich jetzt das anschaue, wenn es für mich fertig ist? Und sich einfach nicht leiten lassen, ist es schön oder nicht schön? Vielleicht eher, ist es für mich... Stimmt es so? Oder ist es für mich jetzt zu einer Ganzheit gekommen?
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist auch ein Thema, das mich gerade sehr immer wieder so beschäftigt oder einholt, so das Thema Authentizität. Und zwar in Form von, ist leider auch schon so ein bisschen viel verwendet, das Wort, aber mehr so ein bisschen im Sinn von, was ist für mich, wie du jetzt genau gesagt hast, wirklich stimmig oder stimmt? Und was habe ich nur vermeintlich vielleicht mein Leben lang das Gefühl, stimmt für mich? Gerade auch so Leben, also so wie gestalte ich mein Leben? Ich habe immer das Gefühl, wir sind da gerade an einem sehr starken Umbruch. Wie lebt man zusammen? Weißt du wirklich richtig, wie du sagst, Nähe, Distanz? Wie viel Nähe braucht es? Wie viel Distanz braucht es? Wie sehen die Familiensysteme aus? Wie ist es stimmig für mich? Oder wir haben auch beruflich vor einem Vorgespräch noch geredet. Wie ist jetzt ein Beruf ursprünglich mal gelebt worden? Und wie kann man es vielleicht auch anders leben? Und da ist so sehr, sehr omnipräsent. Und ich finde jetzt da so schön, das Bild, das du jetzt gezeichnet hast, mit dem durch das herausfinden, weil manchmal ist es ja noch schwierig, ist da jetzt etwas, was ich wirklich für mich finde? Oder ist das gesellschaftlich einfach so prägt oder in mir innen so prägt, dass ich einfach das schon so mein Leben lang so mache? Und eigentlich ist es gar nicht so mein mein Weg. Und das herauszufinden im Innen finde ich manchmal sehr schwierig, aber wenn man es natürlich dann so mit so Tools kann, verbildlichen oder irgendwo sichtbar machen, dann wird man vielleicht weniger von seinem inneren Unterbewusstsein manipuliert oder sieht es ein bisschen klarer aus, es zieht mich jetzt eher da hin. Also,
ja, manchmal hat man einfach wirklich plötzlich eine Erkenntnis, wenn man etwas sieht von sich. Und das ist auch, da kommen wir vielleicht wieder zum Strichpunkt, der Strichpunkt, wo zwei Gedanken verbindet, ohne sie abzuschliessen. Einen Raum eröffnet, einen Zwischenraum eröffnet, wo nicht Ende und nicht Anfang ist, sondern ein Weiterdenken. Und genau diese Zwischenräume interessieren mich, weil dort etwas kann entstehen kann. Ja. Und da in dem Innen Menschen zu begleiten, in dem Entstehen und zu erkennen, einfach da zu sein. Ja. Das ist so mein Kernthema. Ja. Genau.
Wie gelingt dir das im Alltag, wenn du jetzt so ein bisschen das Wort Authentizität oder vielleicht auch vielleicht ist Zwischenraum ein schönes Wort dafür, eben nicht sich müssen zu entscheiden, entweder oder, sondern so ein bisschen den eigenen Weg damit zu finden. Wie geht es dir da damit? Ist das etwas, wo dir grundsätzlich Licht fällt? Oder ist das etwas, wo du manchmal auch damit ein bisschen zu hadern hast? Oder?
Ja, ich bin nicht jemand, der irgendwie nach einem Lehrbuch oder so geht. Auch meine Art, mit den Menschen zu arbeiten, ist, ja, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist so ein Kondensat von all dem, was ich in meinem Leben schon gemacht habe. Ich gehe extrem gerne wieder raus mit den Menschen zum Beispiel. Weil draussen hat man so viele Anregungen und man kann auch draussen gestalten. Oder auch die Bilder, die Metaphern, die die Natur einem zeigt, die kann man sehr gut übertragen in so Prozesse, wo Menschen drin sind und ja, wenn sie auf der Suche sind oder eine schwierige Zeit haben. Der Jahreskreis, wo etwas keimt und wächst und Früchte trägt und sich aber wieder zurückzieht in die Stille und dort wieder Kraft sammelt, um wieder weiterzugehen. Auch das Wasser, das sich immer einen Weg sucht. Ja, das ist etwas, was ich selber immer wieder staune. Genau.
So hast du auch die Natur wieder mit reingeholt? Oder automatisch ist die wieder ein Teil davon ganz organisch irgendwie? Also so wie jetzt das tönt. Wie hast du sonst? Du hast einen grossen Garten. Bist dich immer noch sehr fest mit der Natur auch am Umgehen? Du hast dich sehr mit Pflanzen auseinandersetzen? Finde ich auch noch spannend, dass sich das so etabliert hat auch in deinem Leben, dass du da immer noch sehr verbunden bist. Ich glaube, auf der privaten Ebene da sehr fest, auch mit alten Sorten haben wir vorher noch geredet und so. Was hat das so für einen Wert für dich? Oder wie ist das gekommen, dass sich das noch mal so stark etabliert hat vielleicht, dass das heute immer noch so einen grossen Raum darf hinein?
Ja, das sind verschiedene Ebenen. Ich denke, das sind ganz verschiedene Stränge, die sich da durchziehen. Einerseits eben das Haltgebende in der Natur für mich mit den Pflanzen. Und ja, mit den Zierpflanzen erhalten für Prospecia rara, genau. Und ich glaube, das ist so, ja, nein, als Kind habe ich schon eben die Pflanzen angeschaut Und dann später ist es mir eher darum gegangen, um die Geschichten hinter den Pflanzen auch zu entdecken. Mhm. Dann sind die Wirkstoffe im Vordergrund getreten. Ich habe noch eine Ausbildung als Phytotherapeutin gemacht. Und weil ich sehr gerne mit Sprache arbeite und es mich ein bisschen... Ich finde es manchmal, wenn man mit anderen Menschen austauscht wie über eine Pflanze und dann sagt jemand, ah, das ist irgendwie ein Blümchen. Und dann nachher denke ich dann immer, ja, welches Blümchen jetzt? Und so habe ich für mich dann irgendeinmal angefangen. Oder ja, mich mit den latinischen Namen anzufangen, beschäftigen. Und habe dann dort wieder gemerkt, wie weit dass das Feld wird, auch von Geschichten und von, wie die Leute früher auf Entdeckungsreise gegangen sind, auf der ganzen Welt und die Pflanzen da hingeholt haben. Und ja, und wie auch die latinischen Namen dann haben auch viel über die Pflanzen selber verraten. Also ich bin letztens spazieren da hinten und habe wieder mal, also ich habe irgendein Feldbotanik-Zertifikat 400 gemacht und ja, bin ein bisschen dran, um für 600 zu lehren. Und dann bin ich in einer Pflanze begegnet, die ich in der Natur noch nie begegnet bin, sondern ich habe sie einfach vom Papier gekannt, vom Namen her. Das ist Tophilia calliculata. Und dann habe ich gedacht, Tophield, das muss nach einem Forscher irgendwie benannt sein. Und bin dann anschauen, es war wirklich ein Botaniker, ich glaube aus dem 18. Jahrhundert von England. Und Calliculata kommt von Callings, von Kelch, kleiner Kelch. Mm. Und es ist wirklich ganz ein kleines Pflänzchen, hellgelbe Blüten, schmale Blättchen. Und ja, genau. Die Simse-Lilie heisst die auf Deutsch. Und wenn man dann, oder wenn ich durch den Garten gehe oder draussen in der Natur umeinander laufe und dann mir wieder mit den Namen in den Sinn kommen von Pflanzen, die im latinischen Namen innen schon Farbe zum Beispiel enthalten sind oder Blätter wie. Also die Wiesenraute, Talictrum aquilegifolium, heisst, dass eine Wiesenraute ist mit Blättern wie die Achillei. Und so Sachen faszinieren mich einfach. Also ja, das versetzt mich dann auch wieder ins Staunen.
Und ist vielleicht auch wieder dein Zugang, um es dir abhalten, weil du über die latinischen Namen und die Begrifflichkeiten und die Erklärungen wahrscheinlich dir das anders kannst von innerlichen wie... Jetzt einfach nur zu rattern oder den deutschen Begriff irgendwie zu lernen.
Genau.
So geht es mir nämlich da manchmal mit den Pflanzen. Ich finde es auch spannend, aber manchmal merke ich so in meinem Kopf, innen verankert sich da nicht. Und ich habe jetzt einmal so feststellen oder habe mir dafür eingestehen, vielleicht ist es für mich auch nicht unbedingt zu wissen, wie es heisst, sondern vielleicht ist es bei mir mehr eben so, ich weiss jetzt, die wirken so. Oder ich kann mir eher dann merken, für was das sinnbildlich stimmt, oder? Also auch wieder so der eigene Zugang, was du ja auch den Schülern oder deinen Klienten eigentlich dann willst mitgeben, dass sie ihren Weg damit finden, um ihren Ausdruck oder auch ihren Lernweg auch irgendwie können selber herausfinden, wie lerne ich eigentlich Ring oder wie kann ich mir etwas verinnerlichen oder mich ausdrücken, weißt du, meinen Weg dafür, oder?
Genau, das ist ja auch ein Prozess, dass man herausfindet, wie kann man am besten reflektieren. Also wo kann man wo kann man für sich am meisten wieder mitnehmen und für die Entwicklung mitnehmen, ja. Und ich bin einfach dort und ich mache ja nicht so viel, denn ich muss sie einfach begleiten.
Nicht viel sie, und so viel.
Mhm. Ja, und sie sind die Experten für sich selber. Mhm. Also der Mensch ist immer der Experte für sich selber.
Ist auch wieder das grosse Thema Selbstverantwortung, oder? Wo ich auch immer so finde, so in der Zeit, wie ich sie wahrnehme und wie sie kommt, ist es umso wichtiger, um für seine Gesundheit und seinen Weg selber die Verantwortung zu übernehmen und die nicht abzugeben.
Mhm.
So ein bisschen, wie du sagst, die Experten selber sein, aber auch die Verantwortung zu übernehmen, dass man nicht irgendjemand anderem die Verantwortung für sich und seine Gesundheit und seine Mentalgesundheit übergeben kann.
Mhm. Genau, genau. Das hat viel auch mit Grenzen auch zu tun, seine Grenzen spüren und merken, das ist jetzt zu viel für mich oder da fühle ich mich nicht wohl. Und sicher ist man auch immer wieder in Situationen, wo man nicht so ring kann, sagen, ja, das ist jetzt zu viel für mich. Weil man unterliegt ja auch in gewissen Verpflichtungen. Aber das doch aufmerksam wahrzunehmen und mitzunehmen und an dem auch zu arbeiten, dass vielleicht eine Änderung geben kann, wo man dann besser zu sich schauen kann. Ja. Aber man muss auch Zeit haben, um das zu merken.
Mhm.
Mhm. Man muss sich eine Zeit nehmen, einmal einen Moment innezuhalten. Ja.
Um den Rahmen abschliessen. Wo stehst du gerade im Moment und wo gehen deine Wurzeln noch hin? Ich habe so das Gefühl, wenn ich dich reden höre und auch deinen Lebensweg, jetzt so ein bisschen deinen roten Faden hat dürfen, mental begleiten oder über das Gespräch, da steht sicher noch ganz viel an oder da ist ganz viel noch da, wo wahrscheinlich durch dich durchkommen. Wie sieht das gerade im Moment so aus? Wo stehst du gerade?
Ja, genau. Ich habe vorher mal schnell angetönt, dass ich gerade Praxis gezügelt habe. Mm. Jetzt hier, wo ich auch wohne. Ja, und mein jetziges Projekt, wo ich gerade dran bin. Ich bin jemand, der extrem gerne Projekte verfolgt. Ja, da beinhaltet... Es ist nicht etwas ganz Neues. Also... Ich schaffe ja gerne einen Raum, schaffen, wo Menschen ihre eigenen Lebensthemen und vor allem ihre eigenen Fragen können betrachten können. Und das können Fragen aus dem Arbeitsbereich sein, wie auch aus dem Alltag oder die sich in der Beziehung zeigen. Oder Lebensfragen, die die Menschen immer wieder beschäftigt. Manchmal hat man ja so Fragen, die immer wieder, wo man immer wieder konfrontiert ist damit. Und das im Gespräch, im Gestalten oder eben manchmal in der Natur draussen, im Spazieren oder auch im Schweigen zu begleiten.
Mhm.
Und da würde ich gerne so ein Gefäß entwickeln, wo ja in der Entwicklung noch in der Entwicklung steckt, auf jeden Fall. Und da mit ein bisschen Philosophie noch verknüpft ist, mit Gestalten, wo wie ein Raum soll geben, wo man eigene Lebensthemen oder so Spannungsfelder, manchmal gibt es ja so Lebensthemen, eben wie vorher, Grenzen, Nähe und Grenzen, wo man so Fragen kann nachgehen kann, die aber angeleitet ist. Dann, ja.
Das klingt sehr spannend.
Ja.
Gibt es noch etwas, wo du das Gefühl hast, darf noch gesagt werden, oder sind wir jetzt irgendwie nicht dran vorbeikommen?
Nein, deine Frage war noch, wo die Wurzeln hinwachsen.
Mhm.
Ja, genau. Ich denke, meine Wurzeln liegen weniger in der Vergangenheit, sondern eher dort, in einer Tiefe, wo ich Resonanz erlebe zu Menschen oder zu Themen. Zum gestalterischen Tun oder zu Ort. Dort, wo ich im Kleinen kann beobachten und kann denken und was sich dann weiterentfaltet. Und wo ich kann lebendig, in dem Innen lebendig sein, ja, und weiter. Mich kann weiterentwickeln. Das ist so. Ich glaube, dort gründet meine Wurzeln.
Da bin ich gespannt, wo die noch überall hinwachsen, in die Tiefe und in die Raumöffnungen rein. Und wünsche dir natürlich weiterhin alles, alles Gute für das, wo alles noch so kommt und für das, wo du jetzt schon bewegst. Und weiterhin die Kreativität und Liebe zu dem, was du machst. Weil ich finde, da spürt man extrem, dass da einfach wirklich aus einer ganz grossen Liebe auch zu diesen Themen entsteht und aus deinen Erfahrungen heraus, wo du dann den Menschen auch mit auf den Weg gibst. Ja. Danke dir vielmals für die Gastfreundschaft, Evelyn. Und auf ein anderes Mal.
Ja, ich danke dir auch vielmals für deine Fragen und für das angenehme Gespräch. Ja, danke vielmals.
Danke dir. Bis bald.
Danke vielmals fürs Zuhören. Und schön, bist du da bei den Wurzeln gelandet. Wenn du etwas hast mitnehmen können, abonniere den Wurzelgespräche-Podcast und teile ihn mit Menschen, die sich auch gerne inspirieren lassen. Ich freue mich natürlich auch über deine Rückmeldung, welchen Impuls du aus dem Wurzelgespräch mitnimmst. Ganz nach dem Motto, zusammen wurzeln und wachsen. Bis bald!